Ja, dann darf ich euch herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich möchte mit einem Wort anfangen und dann beten und dann singen wir noch ein Lied. Und zwar 1. Chronik 29, die Verse 10 bis 14 möchte ich über den Abend auch stellen, wo wir dann auch das Buch 1. Chronik anschauen miteinander. 1. Chronik 29, Vers 10 bis 14. Und David lobte den Herrn vor der ganzen Gemeinde und sprach: Gelobt seist du, o Herr, du Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein, o Herr, ist die Majestät und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, o Herr, ist das Reich und du bist als Haupt über alles erhaben. Reichtum und Ehre kommen von dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand stehen Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, alles groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Denn was bin ich und was ist mein Volk, dass wir Kraft haben sollten, in solcher Weise freiwillig zu geben? Denn von dir kommt alles und aus deiner eigenen Hand haben wir dir gegeben. Das Gebet hat David kurz vor seinem Tod ausgesprochen, nachdem er selber und die Obersten grosszügig für das Haus Gottes gespendet haben. Und David hat dann erkannt, dass alles von Gott ist und dass alles, was wir eigentlich geben, was wir meinen, wir geben es aus unserer Hand, dass das eigentlich letztendlich aus Gottes Hand kommt. Ja, und in diesem Hinblick möchte ich auch gerne in den Abend gehen, dass wir einfach aus Gottes Hand auch dürfen empfangen und möchten noch beten. Ja, Herr Jesus, danke vielmals für den Abend, danke fürs Zusammensein, für Geschwister. Danke auch, ja, dass wir dein Wort dürfen haben, dass dein Wort lebendig ist, dass wir auch alles, was wir weitergeben, aus deiner Hand dürfen empfangen. Ja, ob es jetzt Gaben sind, materiell, oder ob es das ist, wo wir weitergeben in der Gemeinde, den Kindern gegenüber, in den Predigten. Es kommt aus deiner Hand und wir danken dir, dass wir einfach das aus deiner Hand nehmen und es auch weitergeben dürfen, wieder einsetzen für dich und hilf, dass wir in dem und in dieser Haltung auch noch lernen dürfen. Und so möchte ich dich bitten und dein Segen für diesen Abend, um dein Reden zu uns, dass du auch Kraft und Konzentration schenkst, um dein Wort auch aufzunehmen. Amen. Ja, so wollen wir jetzt in dieses Buch eintauchen, 1. Chronik. Früher fiel es mir immer etwas schwer, das Buch zu lesen, weil es so viele Namen sind, die einfach in einer langen Abfolge kommen. Mit der Zeit packt es einem dann doch, wenn man es liest und vor allem, wenn man auch die Zusammenhänge sieht in diesem Buch. Der Verfasser der Chroniken, er bleibt im Hintergrund. Es deutet aber sehr vieles darauf hin, dass der Autor ein Priester oder zumindest ein Levit war, weil der Tempeldienst wird sehr stark betont und man spürt auch die Liebe des Autors zum Haus Gottes. Die jüdische Tradition und auch einige Kirchenväter vermuten Esra als Autor und Esra wäre in der Tat ein passender Autor für dieses Buch, weil er hatte ein großes Anliegen für die Ordnung des Gottesdienstes. Und er war ein anerkannter Schriftgelehrter, er kannte das Alte Testament sehr gut. Und für Esra als Autor sprechen auch die vermutete Abfassungszeit, auch die Sprache des Buches, klingt sehr ähnlich wie im Buch Esra, und auch, dass das Buch Esra mit denselben Worten beginnt, wie die Chroniken aufhören. Aber trotzdem bleibt das eine Vermutung und es ist nicht bewiesen. Es gibt auch Ausleger, die aus 1. Chronik 3 schließen, dass das Geschlechtsregister Serubabels weitergehe als in die Zeit Esras. Aber auch das ist nicht eindeutig feststellbar. Also der Autor ist unbekannt für uns. Er musste sich auf jeden Fall auf Quellen stützen. Er war ein Mann, der sorgfältig historische Quellen studierte und unter der Leitung des Heiligen Geistes in den Text einbaute. Das fand ich interessant. Es werden rund 20 verschiedene Quellen in den Chroniken genannt. Sehr oft das Buch der Könige von Juda und Israel, aber auch viele Schriften von Propheten wie Samuel, Gad, Nathan oder auch Jesaja und viele andere. Und dazu kommen auch noch Briefe, zum Beispiel ein Brief von Sanherib. Es kommen Anleitungen von David schriftlicher Art und vermutlich waren auch die Samuel- und die Königsbücher und weitere Bücher im Alten Testament Quellen dieses Buches. Die Entstehungszeit haben wir bereits angedeutet. Das Buch musste nach der Rückkehr der Juden aus Babel geschrieben worden sein. Wir lesen am Ende vom Erlass des Kyros zum Wiederaufbau des Tempels und zur Rückkehr der Juden. Ebenfalls finden wir in den Geschlechtsregistern im Minimum die Enkel von Zerubabel, die werden in Kapitel 3 erwähnt. Und dazu in Kapitel 9 ein Verzeichnis der Bewohner Jerusalems nach der Rückkehr der Juden. Und auch die Sprache zeigt, dass die Abfassung um die Zeit Esras gewesen sein muss. Es gab eben auch viele aramäische Ausdrucksweisen, aber auch die persische Währung, die erwähnt wird im Text selber. Also eine sehr späte Abfassung. Man kommt dann auf eine Zeit, irgendwo nach 450 vor Christus, am ehesten zwischen 450 und 400 vor Christus. Und damit ist es ganz am Ende des Alten Testamentes, die Zeit, in der die letzten Propheten aktiv waren, Haggai, Zacharia und auch Maleachi. Und zuletzt ein Wort zum behandelten Zeitraum. Die Chroniken behandeln die Zeit des ganzen Alten Testamentes, also wie ein großer Bogen über das ganze Alte Testament von Adam bis zur Zeit Maleachis, als Zerubabels Nachkommen lebten. Der Fokus liegt aber deutlich auf der Geschichte Davids in 1. Chronik und auf der Geschichte seiner Nachkommen in 2. Chronik. Die Chroniken wurden für die aus dem Exil heimgekehrten Juden geschrieben. Das im Gegensatz zu den Königsbüchern, die richteten sich an die Juden im Exil. Ich habe mir überlegt, was das für eine Zeit war. Sie war ganz anders als die Zeiten Davids und Salomos. Es gab keinen jüdischen König mehr, sondern einen persischen Statthalter. Jerusalem war zwar wieder bevölkert, aber es waren nur sehr wenige Menschen dort und Jerusalem war kaum geschützt. Der Tempel war zwar wieder gebaut, aber bei weitem nicht in der Herrlichkeit des salomonischen Tempels und Gottes Gegenwart zog auch nicht mehr im Tempel ein. Also es gab Anzeichen zum Guten, aber trotzdem waren Gegenwart und Zukunft eher trist, wenn man es mit der herrlichen Vergangenheit vergleicht. Und damit verbunden tauchten Fragen auf, wie wird Gott seinen Plan mit Israel fortsetzen? Hatte er sein Volk verworfen? Würde er einen neuen David auf den Thron bringen und einen neuen Tempel bauen, in dem er gegenwärtig sein würde? Und darauf gibt die Chronik Antwort. Sie versicherte den Juden, dass Gott seinen Verheißungen gegenüber Abraham und gegenüber David treu bleiben wird, trotz dem Versagen in der Vergangenheit und trotz der schweren Zeit in der Gegenwart mit viel Armut, Widerstand und Sorgen. Und Israels Volksidentität blieb erhalten über diese ganze Zeit der Gefangenschaft. Es erhielt auch das Land zurück. Es gab weiterhin ein priesterliches Geschlecht und den Tempeldienst. Und auch die Verheißung des ewigen Königtums für David war nicht aufgehoben, wenn auch die Erfüllung noch in der Zukunft lag. Und so sehen wir am Ende der Zeit des Alten Testaments Gottes Absicht, Israel wieder zu segnen, nachdem es gezüchtigt worden war. Und das betonen auch die Schlüsselthemen im Buch. Einerseits ist ein Schlüsselthema, wir werden das noch sehen, Gottes Bund mit David. Es geht in den Chroniken von Anfang an nur um das Königtum der Nachkommen Davids. Und der Herr hat die messianische Linie immer aufrechterhalten, von Adam bis ans Ende des Alten Testaments. Zeitlich die letzten Personen im Buch waren Nachkommen von Zerubabel, der ein Nachkomme Davids war. Und das zweite Schlüsselthema, der Tempelgottesdienst. Es werden besonders ausführlich die Könige beschrieben, deren Leben einen Einfluss auf den Tempel hatten. David, um den es heute vor allem gehen wird, war es, der den Tempelbau und den Tempeldienst geplant und vorbereitet hat. Und beides blieb durch die ganze Zeit des Königtums bestehen, bis zum Ende. Und beides wird auch wieder eine Zukunft haben. Unmittelbar durch den zweiten Tempel und die Führerschaft von Zerubabel Und vor allem, wenn wir in die ferne Zukunft schauen, wenn Christus die Herrschaft antreten wird und die letzte Herrlichkeit des Tempels größer sein wird als die erste, so sagt es der Prophet Haggai. Und diese beiden Dinge, die gab es im Nordreich nicht, weil Israel sich vom Haus Davids und vom Tempel losgesagt hatte. Und deshalb wird hier in den Chroniken die Geschichte des Nordreichs auch kaum erwähnt. Gleichzeitig sollten die Generationen nach dem Exil etwas lernen über die Bedeutung des Tempels und des Gottesdienstes. In ihrer Zeit wurde ja der Tempeldienst wieder aufgenommen, nach vielen Jahren Unterbruch. Und so haben die Chroniken alles in allem einen viel wärmeren Klang als die Königsbücher. Die Königsbücher begründeten das Exil von Israel und Juda als gerechte Strafe Gottes. Sie sind wie eine Anklageschrift geschrieben. Und die Chroniken, sie erinnerten die Rückkehrer an Gottes Verheißungen bezüglich dem Land, der Nation, dem Königtum, dem Priesterdienst und dem Tempel. Und nichts davon wurde durch das Exil hinfällig. Der Herr hatte sein Volk nicht verworfen, er würde zu seinem Wort stehen. Und durch dieses Erbe sollten die Rückkehrer ermutigt werden in ihren Herausforderungen, aber auch herausgefordert werden zu Treue, zu Eifer im Hinblick auf den Gottesdienst. Und das fand ich spannend, das ist ja genau die Botschaft von den Propheten Haggai und Zacharia zur selben Zeit. Sie spornten zum Tempelbau an und wiesen gleichzeitig auf den zukünftigen Tempel und auf den kommenden Messias hin. Und die Chroniken machen genau dasselbe, einfach aus einer mehr historischen Sicht. Und diese Schwerpunkte, die sehen wir übrigens auch an den Ergänzungen und den Weglassungen gegenüber den Samuel- und den Königsbüchern. Weggelassen werden zum Beispiel Davids Sünde mit Bathseba oder Salomos Abfall im Alter. Die Wirren um Davids Nachfolge oder auch Hiskias Stolz im Umgang mit den Boten Babels wird alles nicht erwähnt in den Chroniken. Bei Königen, die viel für den Tempel getan haben, werden ihre Schwächen ziemlich großzügig übergangen in den Chroniken. Und hinzugefügt wurden zum Beispiel viele Kapitel rund um den Tempelbau und den Tempeldienst. Oder auch Reformen von Königen Judas, welche die geistliche Seite im Land Juda betrafen. Für uns im Neuen Testament geben die Chroniken wertvolle Prinzipien weiter, worum es beim wahren Gottesdienst geht. Wir können lernen von Königen, die sich sehr für den Gottesdienst eingesetzt haben. Und wir sehen auch die tröstliche Seite, mich hat das sehr ermutigt, dass im Rückblick das Versagen gesühnt ist und die Verdienste um das Haus Gottes erhalten bleiben. Das zeigen uns die Chroniken, so wie bei David und bei Salomo. Das, was überwiegt, sind ihre Leistungen für das Haus Gottes. Auf Hebräisch heißt das Buch Dibre Hayamin. Ich habe das vermutlich falsch betont, aber es bedeutet Worte der Tage. Es kann auch übersetzt werden mit Ereignisse der Tage. Diesen Begriff finden wir auch in Kapitel 27, Vers 24. Die griechische Septuaginta nannte das Buch Paraleipomena. Das bedeutet Auslassungen oder Ergänzungen. Das bezieht sich auf die Ergänzung von Dingen, die in den Samuel- und Königsbüchern nicht enthalten sind. Etwa 55% des Inhalts in den Chroniken finden wir nur in den Chroniken und nicht bei Samuel und König. Also es sind deutliche Ergänzungen. Und im Lateinischen wurde das Buch Liber Chronicum genannt, im Sinne einer Chronik der göttlichen Heilsgeschichte. Und dieser Titel wurde dann auch im Deutschen übernommen. Die Chroniken waren wie Samuel oder Könige ursprünglich nur ein Buch. Es gab nicht erste und zweite Chronik, sondern es gab einfach die Chronik oder eben das Buch Dibre Hayamim. Die griechischen Übersetzer waren es dann, die das Buch in zwei Bücher aufgeteilt haben im zweiten Jahrhundert vor Christus. Im hebräischen Alten Testament stehen die Chroniken ganz am Ende, an letzter Stelle, direkt nach Esra und Nehemia. Und bei uns steht es ja direkt vor Esra und Nehemia. Es gehört bei den Juden in die Abteilung der Schriften, also nicht zu den Propheten wie die Samuel- und Königsbücher, eben weil der Fokus nicht primär prophetisch erklärend war, sondern eher priesterlich. Und die letzten Worte der jüdischen Bibel sind folglich eben die Trostworte der Rückkehr der Juden aus dem Exil und damit verbunden auch eine Ermutigung, weiter auf den Herrn zu vertrauen, dass er die Geschichte weiterführen wird. Und eben das Buch spannt den Bogen über das ganze Alte Testament von Adam bis zur Zeit der Rückführung der Juden nach dem Exil. Eine wichtige Besonderheit haben wir bereits etwas betrachtet, nämlich den Unterschied zu 2. Samuel und den Königsbüchern. Chronik betont die religiöse Geschichte, sie bewertet die Könige viel stärker anhand ihres Handelns am Tempel und weniger anhand ihres Versagens. Ein Beispiel dafür ist König Manasse. Das Buch 2. Könige berichtet von seinen schlimmen Sünden und es begründet das Gericht über Juda mit Manasses Sünden. Und Chronik berichtet auch, wie Manasse das Haus Gottes geschändet hat. Aber es berichtet auch von seiner Bekehrung und wie er daraufhin das Haus Gottes wiederherstellte. Da lesen wir in den Königsbüchern nichts davon. Die Chroniken konzentrieren sich auf das Südreich Juda, weil eben nur dort der Tempeldienst stattfand. Und ebenfalls deutet die Chronik mehr Gottes Gnade als das menschliche Versagen an. Und so ergänzen sich diese beiden Bücher sehr gut. Sie sollten auch parallel zueinander gelesen werden, am besten auch unter Einbezug der prophetischen Bücher. Dann ist 1. Chronik nicht chronologisch geschrieben, sondern thematisch. Das findet man auch heraus. Es werden immer wieder nach Themen geordnet, werden Berichte wiedergegeben. Etwas, was sehr oft vorkommt in den Chroniken, ist die Ausdrucksweise «Suche den Herrn». In den Samuel- und Königsbüchern wird das nur einmal gesagt, von David als ein Beispiel, aber in den Chroniken ist das ein wichtiger Aufruf. Suche den Herrn. Und es ist auch eine lobenswerte Tatsache, wenn Könige das taten. Dann möchte ich noch ein paar Hinweise zum Neuen Testament erwähnen. 1. Chronik 17, Vers 13 wird in Hebräer 1, Vers 5 zitiert. Ich lese uns das vor. Hebräer 1, Vers 5. Da geht es ja darum, dass die Erhabenheit des Herrn Jesus gezeigt wird. Und dann sagt der Autor, denn zu welchem von den Engeln hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Der zweite Teil ist das, was in 1. Chronik 17, Vers 13 steht. Der Autor des Hebräerbriefes macht damit deutlich, dass sich der Davidsbund nicht in Salomo erfüllt hat, sondern im Herrn Jesus erfüllen wird. Dann finden wir auch eine interessante Parallele zum Johannesevangelium. Johannes beginnt auch mit dem Anfang der Schöpfung und genauso ist es bei den Chroniken. Sie beginnt mit Adam. Und Johannes schrieb, genau wie der Autor der Chroniken, als alle anderen Berichte bereits vorlagen. Beide Autoren fügten wichtige Dinge hinzu, sie ließen aber auch Dinge weg, die bereits in anderen Berichten gesagt wurden. Und ein letzter Hinweis im Neuen Testament, wir finden ihn bei Zacharias, dem Vater von Johannes. Von ihm wird gesagt, dass er zur Priesterklasse Abias gehörte. Also folglich gab es immer noch diese Priesterklassen, die David eingesetzt hatte. Die blieben bestehen über all die Jahrhunderte hinweg. Erste Chronik hat eine markante Dreiteilung. In Kapitel 1 bis 9 geht es um die Geschlechtsregister von Adam bis nach der Rückkehr aus dem Exil. Dann geht es in Kapitel 10 um das Ende von Saul und ab Kapitel 11 geht es um die Königsherrschaft Davids. Ich würde da noch eine Unterteilung machen, war aber nicht ganz sicher, wo ich diese machen soll. In Kapitel 11 bis 20 geht es um den Aufbau des Königtums von David. Und ab Kapitel 21 geht es um die Vorbereitungen für den Tempelbau, beginnend mit Davids Volkszählung. Man könnte aber zu Recht auch sagen, dass es bereits ab Kapitel 17 um den Tempelbau ging. Da war ja der Wunsch Davids, dem Herrn ein Haus zu bauen. Also das ist etwas ineinander übergehend, diese Gliederung ab Kapitel 11 dann. Aber diese beiden Hauptthemen, der Aufbau des Königtums und die Vorbereitungen des Tempelbaus. Und so würde ich auch in Kurzform das Buch überschreiben: Begründung des ewigen Königtums und des Tempelgottesdienstes. Der Aufbau dieser beiden Institutionen ist nach meinem Verständnis das Schlüsselthema dieses Buches. Ja, ich möchte jetzt doch auf die etwas trockenen Geschlechtsregister zu sprechen kommen. Das lange Namensverzeichnis, mit dem beginnt dieses Buch und es fasst eben die ganze Zeit des Alten Testaments zusammen. Ein Schlüsselwort ist das Wort Ben. Es wird mit Sohn übersetzt, bedeutet aber wörtlich erbauen. Also die Kinder waren für die Juden Erbauer der zukünftigen Generation. Und das Wort Ben kann Sohn oder auch einfach Nachkomme bedeuten. Der Herr Jesus war zum Beispiel Ben David. Er war nicht der Sohn, aber er war der Nachkomme Davids. Und es hat mich schon erstaunt, dass die Juden solche lückenlosen Geschlechtsregister haben. Und das vor mehr als 3000 Jahren. Ich kenne von meiner Abstammung vielleicht etwa 4 oder 5 Generationen. Und die Juden, für sie war es eben besonders wichtig, ihre Zugehörigkeit zum Volk Gottes beweisen zu können. Im Kapitel 9, Vers 1 lesen wir, dass ganz Israel nach seinen Geschlechtern verzeichnet wurde. Und sogar während der Gefangenschaft blieben diese Register erhalten. Und auch das war für die Rückkehrer eine Ermutigung. Ihr Stammbaum und ihre Volksidentität überdauerten das Exil, die Gefangenschaft. Die Juden erkannten, dass ihre Geschichte weiterging, dass sie Erben der Verheißungen an die Väter blieben. Ja, und was sehen wir so in den Geschlechtsregistern, wenn wir das lesen? Meistens versucht man das schnell zu lesen, dass man etwas vorwärts kommt, aber es lohnt sich auch etwas stehen zu bleiben hier. Es sind Namen von Menschen, mit denen Gott Heilsgeschichte geschrieben hat. Keiner geht bei ihm vergessen. Und so sind auch unsere Namen im Himmel angeschrieben, aber nicht mehr aufgrund unserer Abstammung wie bei Israel, sondern aufgrund unseres Glaubens. Es war und es ist ein großes Vorrecht, zum auserwählten Volk Gottes zu zählen, wenn unser Name dazugehört. Es ist Grund zur Freude und zur Zuversicht, auch für uns, wenn unsere Namen im Himmel stehen. Ebenfalls interessant ist, dass die Namen in den meisten Fällen eine Botschaft enthalten. Man kann zum Beispiel 1. Chronik 1, Vers 1 bis 4 lesen und es einfach als eine Namenfolge sehen. Dann lautet das so: Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Henoch, Methusalach, Lamech, Noah. Geht ganz rasch. Oder man kann lesen: Der Mensch kam in die Stellung eines sterblichen Sünders. Er weinte. Der lobenswerte Gott stieg herab. Er lebte in geweihter Hingabe. Sein Tod sendet dem gewalttätigen Menschen Trost und Ruhe. Und wenn man es so liest, kann man sagen, die Namen von Adam bis Noah sind eine Beschreibung des Evangeliums in ganz, ganz kurzer Form. Und es gibt noch viele weitere solche Beispiele, wenn man dem etwas auf den Grund geht. Dann sehen wir in diesen Kapiteln einen deutlichen Schwerpunkt auf den Stämmen Juda und Levi. Es wird offensichtlich besonders Wert gelegt auf die Herleitung des Königtums und des Priestertums. Ich lese uns dazu 1. Chronik 5, Vers 2. Zuerst wird gesagt, weshalb Ruben das Erstgeburtsrecht nicht erhalten hat. Und dann wird gesagt, denn Juda war mächtig unter seinen Brüdern, sodass von ihm der Fürst kommen sollte. Aber das Erstgeburtsrecht fiel Josef zu. Also hier lesen wir im ersten Teil des Verses, weshalb der Stamm Juda so wichtig war. Von ihm sollte der Fürst, also der König, kommen. Vordergründig David und später auch der ewige König. Und über das ganze Alte Testament wird diese Linie entwickelt. Zuerst galt die Verheißung eines Retters einem Nachkommen Adams. Dann wurde es zugespitzt auf Sem, den Sohn Noahs. dann wurde es übertragen an Abraham, an Juda und schließlich an David. Aber auch die Leviten und die Priester werden ausführlich beschrieben. Ihre Aufgaben waren der Dienst im Haus Gottes, das Lob Gottes, der Torhüterdienst, das Hüten der heiligen Dinge. Übrigens auch das sehr tröstlich, sowohl Torhüter als auch Sänger waren Nachkommen vom Aufrührer Korah. Die Söhne Korahs zogen es vor, sich an der Schwelle des Hauses Gottes aufzuhalten, anstatt in den Zelten der Gottlosen zu wohnen, wo ihr Vater gewohnt hatte. Und so sagen sie es in Psalm 84, Vers 11. Auch die Herkunft des Priestergeschlechtes wird abgeleitet. Zur Zeit Davids gab es ja zwei Priester, Abiatar und Zadok. Es ist jedoch heilsgeschichtlich wichtig, dass das Priestertum an Zadok überging. Deshalb wird auch nur seine Linie erwähnt. Das Priestertum wurde dem Vorfahren von Zadok Pinehas versprochen in 4. Mose 25. Und Zadok stammte von Pinehas ab, Abiatar dagegen stammte von Eli ab und Eli stammte von Itamar ab. Und Eli wurde ja die Wegnahme des Priestertums auch angekündigt. Und zuletzt im tausendjährigen Reich werden wieder die Nachkommen Zadoks als Priester dienen, das lehrt uns das Buch Hesekiel. Aber es ist auch sonst interessant, dass vor allem die Könige und Priester erwähnt werden in diesen Registern, weil das gilt ja auch für den Herrn Jesus. Er vereinte diese beiden Rollen in sich. Und diese Rollen sind auch uns verheißen, zum Beispiel in Offenbarung 1, Vers 6. Der Herr Jesus hat uns erkauft als Könige und Priester. Dann bereits in den Geschlechtsregistern ist interessant, dass der Fokus oft auf das Gute gelegt wird. Das Böse wird oft weggelassen. Es wird nur genannt, wenn es fürs Verständnis nötig ist. Der Glaube einzelner oder ganzer Stämme wird erwähnt. Von Ruben, Gad und Manasse könnten wir viel Negatives sagen, aber wir lesen, dass sie im Kampf zu Gott riefen und er sich von ihnen erbitten ließ, weil sie auf ihn vertrauten. Oder wenn wir an das bekannte Gebet des Jabez denken, sein Name bedeutet, er macht Schmerzen, aber er betete zu Gott. Lass uns das noch lesen. Auch 1. Chronik 4, Vers 10. Und Jabez rief zu dem Gott Israels und sprach, O, dass du mich reichlich segnen und meine Grenze erweitern wolltest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Übel bewahrtest, damit mich kein Schmerz trifft. Und Gott ließ kommen, was er gebetet hatte. Also Gott segnete Jabez gemäß einem einfachen, glaubensvollen Gebet. Er wandte Fluch in Segen um. Und etwas Letztes, was wir sehen in diesen Registern, wir sehen viele Eigenschaften von Dienern Gottes, vor allem beim Beschreibung der Leviten. Zum Beispiel waren sie tüchtige Männer im Werk des Dienstes für das Haus Gottes. Es steht auch, sie hatten eine Vertrauensstellung. Sie hielten Wache an den Toren des Hauses oder an anderer Stelle, sie waren Tag und Nacht im Dienst. Und so möchte ich ermutigen, die Geschlechtsregister nicht einfach möglichst schnell durchzulesen, sondern solche Perlen zu suchen, sie heilsgeschichtlich zu verstehen oder auch einmal in einem Namenslexikon noch ein paar Schätzen in diesen Registern zu suchen. Damit komme ich zu einem weiteren wichtigen Thema dieses Buches, zum Königtum Davids. Es beginnt interessanterweise mit dem Wegtun des Königtums von Saul. Und da gibt es einen Unterschied zu 1. Samuel 31. Hier wird begründet, weshalb Saul starb in 1. Chronik 10, Vers 13 und 14. Es steht dort wegen seiner Treulosigkeit gegen den Herrn, weil er das Wort des Herrn nicht eingehalten hatte und weil er die Totenbeschwörerin statt den Herrn gesucht hatte. Und diese Wahl der Menschen musste eben weggetan sein. Und dann war der Weg frei für die Wahl Gottes. Und das Königtum kam in die Hände Davids. Hingegen werden in der Chronik die Kämpfe um das Königtum mit Sauls Sohn Ischboset einfach weggelassen. Dafür werden Helden genannt, die David halfen, das Königtum einzunehmen. Und das Verzeichnis der Helden, es steht hier am Anfang, im Gegensatz zu 2. Samuel, dort steht es am Ende. Und es ist viel ausführlicher als in 2. Samuel. Es hat eben auch einen anderen Fokus. Die Betonung liegt gemäß Kapitel 11, Vers 10 auf dem Beistand bei Davids Erhebung zur Königswürde. Deshalb werden die Helden genannt. Und deshalb stehen sie am Anfang des Berichtes. Sie waren mutig und erlebten Gottes Hilfe. Sie waren bereit, ihr ganzes Leben für David hinzugeben. Und sie teilten vor allem auch die Zeit der Verachtung mit David, die Zeit der Verwerfung. Und dann wird beschrieben, wie Israel einmütig und mit ungeteiltem Herzen David als König einsetzte. Ganz Israel erkannte seine Berufung zum König und sein Recht auf den Thron. Wir lesen auch, wie David Jerusalem eroberte und siegreich war in den Kriegen. Einige suchten Frieden mit David, wie Hiram von Tyrus. Andere suchten Streit mit David, wie die Philister. Und David befragte immer wieder den Herrn. Und so konnte der Herr David Leitung geben. Und David machte es so, wie der Herr es ihm geboten hatte, steht in Kapitel 14, Vers 16. Und das war der Schlüssel für die Siege Davids, auch in militärischer Hinsicht. Und in diese Berichte eingestreut werden immer wieder Aussagen wie: der Herr der Heerscharen war mit ihm. Oder: der Herr half David überall, wo er hinzog. Oder ich möchte noch etwas vorlesen, 1. Chronik 14, Vers 2, da steht: Und David erkannte, dass der Herr ihn als König über Israel bestätigt hatte, denn sein Königreich war zu hohem Ansehen gebracht worden, um seines Volkes Israels willen. Also David erkannte, wer sein Königtum bestätigt hatte. Es war nicht ein Mensch, es war auch nicht seine eigene Schaffenskraft. Er schrieb den Erfolg nicht sich selbst zu, sondern Gott hatte sein Königtum bestätigt. Interessant ist, dass die dunklen Seiten Davids, seine Sünde, seine familiären Kämpfe, seine falschen Wege mit ganz wenigen Ausnahmen weggelassen werden. Diese Schwächen Davids werden in den Samuel-Büchern ganz offen angesprochen. Aber hier geht es um Davids Königtum aus Gottes Perspektive. Und David war ein begnadigter Sünder, ein Mann der Buße und des Sündenbekenntnisses und damit ein Mann nach Gottes Herzen, der allen Willen Gottes tat. Und das ist Gottes gnädiger Blick auf David, der die Sünde Davids zudeckt und seine Treue belohnt. David selbst sagt im Psalm 32: Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet. So war es bei David. Zur Erwählung Davids müssen wir natürlich auch noch einmal Gottes Verheißung an David miteinander lesen. Das ist einfach so wichtig, deshalb kommt es jetzt noch einmal. Wir haben das bereits in 2. Samuel gesehen. Ich greife da auch etwas vor zum nächsten Thema. Die Stelle steht im Zusammenhang mit Davids Wunsch, dem Herrn ein Haus zu bauen. Wir wollen das miteinander lesen, 1. Samuel 17, Vers 7 bis 14. So sprich nun zu meinem Knecht David. So spricht der Herr der Heerscharen: Ich habe dich von der Weide hinter den Schafen weggenommen, damit du Fürst würdest über mein Volk Israel. Und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du gegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir her ausgerottet und dir einen Namen gemacht, gleich dem Namen der Gewaltigen auf Erden. Und ich werde für mein Volk Israel einen Ort bereiten und werde es einpflanzen, dass es dort bleiben und nicht mehr beunruhigt werden soll. Und die Söhne der Bosheit sollen es nicht mehr verderben wie zuvor, seit der Zeit, als ich Richter über mein Volk Israel eingesetzt habe. Und ich werde alle deine Feinde demütigen. Und ich verkündige dir, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, sodass du zu deinen Vätern hingehst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der von deinen Söhnen sein wird. Und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird mir ein Haus bauen und ich werde seinen Thron auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Und ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie von dem weichen ließ, der vor dir war, sondern ich will ihn auf ewig über mein Haus und mein Königreich einsetzen, und sein Thron soll auf ewig feststehen. Also in diesen Versen sehen wir, wie der Herr David zum König eingesetzt hatte und dass David alles, was er hatte und was er war, dem Herrn verdankte. Und dann sehen wir Gottes Verheißungen für Israel und zuletzt Gottes Verheißungen für David und seine Nachkommen. Sein Nachkomme werde dem Herrn ein Haus bauen und der Thron der Nachkommen Davids werde auf ewig befestigt sein. Und wir wissen, dass diese Verse weit über Salomo hinausgehen. Wenn vom Sohn Gottes die Rede ist, dann ist damit Christus gemeint. Und wenn vom ewigen Thron die Rede ist, dann ist damit der Thron des Herrn Jesus gemeint. Und auf diese Passage nehmen die Chroniken immer wieder Bezug. David sprach davon in Kapitel 28, Vers 4. Später sprach Salomo davon. Könige oder der Priester Jojada nahmen darauf Bezug. Und auch der Autor des Buches nahm Bezug auf diese Stelle. Und wie antwortete David auf das Wort Gottes mit Gebet und Anbetung? Er lebte in einer tiefen Beziehung mit dem Herrn. Er bezeichnete sich 10-mal demütig als Knecht des Herrn. Aber sein Anliegen war der Herr und seine Ehre. Der Herr sprach zu ihm und David antwortete ihm im Gebet. Ja, wir haben bereits gesagt, dass 1. Chronik andere Schwerpunkte setzt als 2. Samuel. Vor allem geht es immer wieder um gottesdienstliche Themen wie die Bundeslade, den Tempel, den Leviten und den Priesterdienst. Es begann damit, dass David erkannte, wie wichtig es wäre, eine Hauptstadt für Israel zu haben, welche als Zentrum der Königsherrschaft und des Gottesdienstes dienen sollte. Und so eroberte er Jerusalem. Und dann ließ er die Bundeslade nach Jerusalem holen. Denn nur so wurde Jerusalem auch zur geistlichen Hauptstadt Israels, zur Stadt Gottes. Ich möchte uns dazu eine Stelle aus den Psalmen lesen, auch von David verfasst, Psalm 132, Verse 3 bis 5. Wir sehen hier etwas vom Herzen Davids, was sein Motiv war, sein Anliegen. Ich will nicht in das Zelt meines Hauses gehen, noch mein Ruhelager besteigen. Ich will meinen Augen keinen Schlaf gönnen und meinen Augenlidern keinen Schlummer, bis ich eine Stätte gefunden habe für den Herrn, eine Wohnung für den mächtigen Jakobs. Das war Davids Anliegen. Er erkannte auch, dass es nicht richtig war, dass Israel zur Zeit Sauls nicht nach der Bundeslade gefragt hatte. Und so wird die Bundeslade in den Chroniken 52 Mal erwähnt, wenn ich richtig gezählt habe. Aber beim ersten Transport, wir kennen die Geschichte, da ging es ganz schön schief. Es herrschte sehr viel oberflächliche Begeisterung, Jubel, Trubel, Heiterkeit, aber es war nicht im Gehorsam gegründet. Das Gesetz schrieb genau vor, wie die Lade transportiert werden sollte und wer sie transportieren sollte. Die Leviten mussten sie tragen auf ihren Schultern, aber man transportierte sie so, wie es die Philister taten, auf einem Wagen. Und Ussa fasste sie an. Und auch das war etwas, was nur die berufenen Leviten tun durften. Es gingen kleine Einzelheiten vergessen. Aber man hätte es wissen können. Man hatte das Wort Gottes. Die Priester wussten es. David hätte es auch wissen können. Und so kam es zum Gericht über Ussa und die Begeisterung wich der Furcht. Aber dann erkannte David, was schiefgelaufen war. Und das wird eben in Chronik auch wieder ganz deutlich betont, auch sehr eindrücklich. Ich möchte da aus Kapitel 15 lesen. Die Verse 1 bis 2 und dann auch noch die Verse 12 und 13. Und David baute sich Häuser in der Stadt Davids und er bereitete einen Ort für die Lade Gottes und schlug ein Zelt für sie auf. Damals sprach David, niemand soll die Lade Gottes tragen als allein die Leviten, Denn diese hat der Herr erwählt, um die Lade Gottes zu tragen und ihm zu dienen für immer. Und dann Vers 12. Und er sprach zu ihnen, also zu den Priestern: Ihr seid die Familienhäupter unter den Leviten, so heiligt euch nun, ihr und eure Brüder, und bringt die Lade des Herrn, des Gottes Israels, hinauf an den Ort, den ich für sie zubereitet habe. Denn das vorige Mal, als nicht ihres ward, machte der Herr, unser Gott, einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht suchten, wie es sich gebührte. Also das war Davids Erkenntnis. Gott soll gesucht werden, wie es sich gebührt, das heißt gemäß seinem Wort. David bekannte die Sünde und er änderte das Verhalten. Man transportierte die Lade nun auf die richtige Art und Weise und durch die richtigen Personen. Und das Ergebnis waren Freude und ein herrliches Lob Gottes, das David bei Asaf in Auftrag gab. In 1. Chronik 16 finden wir dieses Loblied. Es setzt sich zusammen aus drei Psalmen, 105, 96 und 106. Aber interessanterweise werden aus diesen Psalmen nur die Passagen zitiert, welche die Gnade betonen. Es hat dort auch schwere Passagen, diese werden weggelassen. Und das Lied reicht bis ins messianische Reich hinein. Die Verse 31 bis 33 berichten eben vom kommenden König und vom kommenden Richter. Gemeint ist der Herr Jesus, wenn er in sein Reich aufrichten wird. Dann gibt es eine interessante Schlüsselfigur im Zusammenhang mit der Bundeslade, das war Obed-Edom. Als das Gericht kam, wurde sie in das Haus Obed-Edoms gebracht und er hütete die Bundeslade, als sich alle fürchteten vor ihr. Und es steht dann, der Herr segnete ihn. Also er ehrte Gott und Gott ehrte ihn. Später wurden er und seine Söhne Türhüter im Haus Gottes. Und Obed-Edom war auch am Lob Gottes beteiligt. Er war im Geringen, im Verborgenen treu, als alle die Finger wegließen von der Bundeslade. Und es wurde ihm später viel anvertraut, auch im Tempeldienst. Und 62 seiner Nachkommen dienten ebenfalls als Torhüter im Tempel. Ja, und so hatte die Bundeslade ihren Platz gefunden und David bewegte einen nächsten Gedanken. Er wollte für die Bundeslade und damit für den Herrn ein Haus bauen. Er verglich sein prächtiges Haus mit dem Zelt der Bundeslade. Und das Verhältnis schien ihm nicht angemessen, können wir uns vorstellen. Und Davids Anliegen war zwar gut, aber es war nicht der richtige Zeitpunkt in Gottes Augen. Und zweimal wird in Chronik gesagt, weshalb. Es wird gesagt, weshalb nicht David das Haus bauen sollte. Und zwar, weil David viel Blut vergossen hatte. Und deshalb sollte erst Davids Sohn Salomo, der ein Mann der Ruhe sein werde, dem Herrn ein Haus bauen. Die Stelle, ich weiß nicht, ob ich sie aufgeschrieben habe, ist 1. Chronik 22, Vers 8 und 9. Ich habe gesagt, dass 1. Chronik kaum über Davids Versagen berichtet. Aber ein Versagen wird trotzdem erwähnt. Und zwar deshalb, weil dieses mit dem Tempel zu tun hatte. Es geht um die Volkszählung von David. Sie wird in 1. Chronik 21 beschrieben. Es kam ja damals zu einer großen Plage über Israel wegen dieser Volkszählung. Aber den Herrn reute das Unheil und parallel dazu tat David Buße vor dem Herrn. Und dann gebot der Herr David, ein Stück Land auf der Tenne Ornans zu kaufen und ihm dort einen Altar aufzurichten. Und David tat es. Wir wollen lesen, was dann geschah in 1. Chronik 21, Vers 26 und folgende. Und David baute dem Herrn dort einen Altar und opferte Brandopfer und Friedensopfer. Und als er den Herrn anrief, antwortete er ihm mit Feuer vom Himmel, das er auf den Brandopferaltar fallen ließ. Und der Herr gebot dem Engel, sein Schwert wieder in die Scheide zu stecken. Zu jener Zeit, als David sah, dass der Herr ihn auf der Tenne Ornans des Jebusiters erhört hatte, pflegte er dort zu opfern. Die Wohnung des Herrn aber, die Mose in der Wüste gemacht hatte, und der Brandopferaltar waren zu jener Zeit auf der Höhe von Gibeon. David aber konnte nicht vor denselben treten, um Gott zu suchen. So sehr war er erschrocken vor dem Schwert des Engels des Herrn. Und David sprach, hier soll das Haus Gottes des Herrn sein, und dies der Altar zum Brandopfer für Israel. Die Verse 28 folgende, die werden in 2. Samuel weggelassen. Der Herr ließ sich erbitten und er wehrte der Plage. Und von da an opferte David immer an diesem Platz. Und das Ergebnis war, dass David erkannte, das ist der Ort, von dem der Herr in 5. Mose 12 gesprochen hatte, im Gesetz, der Ort des zentralen Heiligtums, der Ort, an dem Israel opfern sollte und Sühnung empfangen würde für seine Sünden. Er hatte es ja selbst erlebt. Die Plage wurde gewehrt, Vergebung wurde zugesprochen. Es war auch der Ort, an dem Abraham seinen Sohn Isaak geopfert hatte, lesen wir in 2. Chronik 3, Vers 1. Gab es einen passenderen Ort für den Tempel als diesen? Und nach dieser Aussage dreht sich der Rest des Buches um die Vorbereitungen für den Tempelbau. Von all dem lesen wir in 2. Samuel fast gar nichts. Man könnte bereits die Kapitel 18 bis 20, die Beschreibung der Kriege, dazu zählen. Durch diese Kriege wurden nämlich viele Schätze gesammelt für den Bau des Tempels. Oder auch Kapitel 17, wenn wir an Davids Wunsch denken, dem Herrn ein Haus zu bauen, dann Gottes Verheißungen, dass sein Nachkomme den Tempel bauen werde. Und als Folge davon traf David eben die Vorbereitungen für den Bau. Er sammelte Arbeiter und Material. Das sind dann immer wieder trockene Zahlen, aber eine hat mich beeindruckt. Es ist die Rede von 100.000 Talenten Gold. Das sind etwa 3.400 Tonnen Gold. Also, wenn ich jetzt Zeit gehabt hätte, hätte ich das gerne noch ausgerechnet, wie viel Wert das hat. Aber es ist eine unglaubliche Summe. Und David ging voran im Geben und das ganze Volk folgte seinem Beispiel. David erstellte Pläne, die er von Gott selbst erhalten hatte, zu jedem Detail des Tempels, vom kleinsten bis zum größten. Ich möchte dazu auch etwas lesen aus 1. Chronik 28, Vers 11 bis 13. Und David gab seinem Sohn Salomo den Plan der Vorhalle des Tempels und seiner Gebäude, seiner Schatzkammern, seiner Obergemächer, seiner inneren Gemächer und des Raumes für den Sühnedeckel. Auch einen Plan alles dessen, was er durch den Geist in sich trug, nämlich der Vorhöfe des Hauses des Herrn und aller Kammern ringsum für die Schätze des Hauses Gottes und für die Schätze der geweihten Gegenstände. Und den Plan für die Abteilungen der Priester und Leviten und für alle Dienstverrichtungen im Haus des Herrn, auch für alle Geräte zum Dienst im Haus des Herrn. Und dann noch Vers 19. Über all dies sprach David, über alle Werke des Planes hat er, also der Herr, mich durch eine Schrift unterwiesen, weil die Hand des Herrn auf mir war. Also welche Dinge sehen wir hier? Den Heiligen Geist und die Schrift, die David leiteten im Bau des Hauses Gottes. Sind das nicht auch unsere Leiter für den Bau des Hauses Gottes? Der Geist Gottes und die Schrift. Und David instruierte die Führer des Landes und seinen noch sehr jungen Sohn Salomo eben für diesen Bau des Tempels. Ich möchte uns auch dazu eine Passage lesen aus 1. Chronik 22, Vers 11 bis 13. Sagte David zu Salomo: So sei nun der Herr mit dir, mein Sohn, dass es dir gelinge und dass du dem Herrn, deinem Gott, ein Haus baust, wie er von dir geredet hat. Der Herr wolle dir nun Weisheit und Verstand geben und setze dich zum Herrscher über Israel ein und verleihe dir, dass du das Gesetz des Herrn, deines Gottes, befolgst. Dann wird es dir gelingen, wenn du darauf achtest, die Satzungen und Rechte zu befolgen, die der Herr dem Mose für Israel geboten hat. Sei stark und mutig, fürchte dich nicht und verzage nicht. Ja, das war Davids Wunsch für Salomo, dass der Herr ihm Weisheit und Verstand gebe. Und es war Salomos Gebet, als der Herr ihm einen Wunsch gewährte. Offenbar hat er gut zugehört, was sich David für ihn gewünscht hatte. Und dann geht es weiter. David organisierte den Leviten und den Priesterdienst, insbesondere das Lob Gottes. David liebte die Musik und das Lob Gottes. Er erfand sogar Instrumente dafür, steht in Amos 6, Vers 5. Und die Musiker, das wird auch ausdrücklich gesagt, sie sangen nicht einfach nur Lieder, sie hatten einen verkündigenden, einen weissagenden, eine weissagende Aufgabe. Aber es gab noch viele weitere Dienste im Haus Gottes, sie werden alle erwähnt, zum Beispiel Aufseher, Torhüter, eben der Priesterdienst oder auch ganz Praktisches. Es gab Bäcker des geweihten Brotes, es gab Kontrolleure von Maßen und Gewichten, es gab Verwalter von Tempelschätzen, Tempelgeräte warten, sogar richterliche Aufgaben und so weiter. David plante auch das zivile Leben, das Militärische zum Schutz des Hauses Gottes und die Landwirtschaft zur Versorgung, alles erwähnt in 1. Chronik 27. Auch das waren wichtige Verwaltungsaufgaben. Also es war alles perfekt organisiert. Jeder diente an seinem Platz und ließ sich dort gebrauchen. Und nur so funktionierte es. Und auch das ist ein Bild für die Gemeinde. Wenn jeder an seinem Platz treu ist, dann kann etwas Herrliches entstehen. Dann wird Haus Gottes gebaut. Aber es braucht verschiedene Aufgaben an verschiedenen Plätzen. Auch interessant fand ich, es gab verschiedene Priesterklassen zum Beispiel, nicht nur einen, sondern es gab verschiedene Klassen. Sie ergänzten sich und wechselten sich ab darin. Auch das ein gutes Prinzip. Und dann möchte ich auch noch einmal an die Grundlage des Hauses erinnern. Es war ein stellvertretendes Opfer, das das Gericht abgewendet hat und darauf wurde aufgebaut. Das ist auch unsere Grundlage, das Opfer des Herrn Jesus. Darauf bauen wir auf, die Gemeinde. Dann noch ein letztes Detail für diejenigen, die Zahlen gerne haben. Wir sehen immer wieder die Zahl 12 und vor allem die Zahl 24 im Tempeldienst. Zum Beispiel gab es 24 Priesterklassen, es gab 24 Sängerklassen und diese 24 Klassen hatten alle 12 Sänger. Also immer wieder 12 und 24 und 12.000 und immer wieder diese Zahlen. 12 gilt in der Bibel als Zahl der Verwaltung. Und 2x12 deutet eine vollkommene Verwaltung an, also eine Verwaltung der heiligen Dinge. Und deshalb sind diese Zahlen immer wieder auch erwähnt. Deshalb finden wir übrigens auch die 24 Ältesten in der Offenbarung. Auch diese Zahl 2x12. Aber das ist ein Detail. Was mich beeindruckt hat, ist, dass David Tag und Nacht über den Tempelbau nachgedacht hat. Zumindest hat man das Gefühl, wenn man das liest. Er durfte ihn selbst noch nicht bauen, aber sein Herz und seine Gedanken waren erfüllt vom Haus Gottes. In den Kapiteln 22 bis 29 geht es nur darum, nur um dieses Thema. Ich möchte erinnern, dass Israel zur Zeit der Abfassung wieder einen Tempelbau erlebte. Sie wurden da deutlich erinnert daran, wie das war, als David den Tempeldienst plante. Und es ist ja auch berechtigt. Es war der Ort der Gegenwart Gottes. In Kapitel 22, Vers 5 steht, dass durch das Haus der Name und der Ruhm Gottes in allen Ländern erhoben werden sollte. Und deshalb gab David alles für den Bau dieses Hauses. Ich möchte auch aus dem letzten Kapitel des Buches noch eine Passage lesen, Kapitel 29, Vers 1 bis 3. Und der König David sprach zu der ganzen Gemeinde: Mein Sohn Salomo, der Einzige, den Gott erwählt hat, ist noch jung und zart. Das Werk aber ist groß, denn nicht für einen Menschen ist dieser Tempelbau bestimmt, sondern für Gott, den Herrn. Ich aber habe mit all meiner Kraft für das Haus meines Gottes beschafft, Gold für goldene, Silber für silberne, Erz für eherne, Eisen für eiserne, Holz für hölzerne Geräte, Onyxsteine und Steine für Einfassungen, Steine zur Verzierung und farbige Steine und allerlei Edelsteine und weiße Marmorsteine in Menge. Überdies, weil ich Wohlgefallen habe am Haus meines Gottes, gebe ich, was ich als eigenes Gut an Gold und Silber besitze, für das Haus meines Gottes, zu dem hinzu, was ich für das Haus des Heiligtums herbeigeschafft habe. Was wir sehen hier, die Liebe Davids zu diesem Haus. Und dann fragt er in Vers 5, wer ist nun willig, heute seine Hand für den Herrn zu füllen? Und alle gaben freiwillig. Und das Ergebnis waren überaus große Freude und die Verherrlichung Gottes. In diesem Zusammenhang stehen auch die Verse, die wir zu Beginn gelesen haben. Oh, wie möchte ich von David lernen, von seinem Eifer und von seinem Anliegen für das Haus Gottes. Und dann noch kurz zum Ende des Buches. Die letzten beiden Kapitel, sie bilden so etwas wie eine Abschiedsrede Davids in seinem letzten Lebensjahr. Er sprach dabei zu Salomo und zu den Obersten des Landes, vorwiegend eben über den Tempelbau und über den aufrichtigen Dienst für Gott. Es steht auch, dass David Salomo die gesammelten Schätze und die Pläne für den Tempelbau übergab. Und er ermutigte ihn, zum Beispiel in Kapitel 28, Vers 20. Dort sagt er zu Salomo, sei stark und mutig und führe es aus. Fürchte dich nicht und erschrick nicht, denn Gott, der Herr, mein Gott, ist mit dir und wird dich nicht loslassen, noch dich verlassen, bis du alle Werke für den Dienst am Haus des Herrn vollendet hast. Ja, und am Ende seines Lebens sehen wir David, wie er den Herrn anbetet für alle Gaben, die von ihm und von den Obersten Israels zusammengetragen wurden. Also Davids Leben endet in Demut und im Lob Gottes. Das gehört ja ganz eng zusammen. Wenn wir demütig sind, dann beten wir gleichzeitig Gott an und umgekehrt. Ja, wir lesen dann, wie David in gutem Alter starb und wie Salomo das Königtum übernahm. Und auch hier lesen wir im Gegensatz zu den Königsbüchern nichts von den Wirren um die Thronfolge. Adonija kommt gar nicht vor. Wir lesen auch nichts vom Gericht, das Salomo an einigen den Widersachern Davids ausüben musste. Es geht eben primär um die Weiterführung der Geschichte des Tempels und darin schließt dann 2. Chronik nahtlos an. Ja, wo sehen wir den Herrn Jesus in 1. Chronik? Wir sehen ihn in den Geschlechtsregistern. Wir sehen, dass der Fürst aus dem Stamm Juda kommen sollte. Und so wird die Abstammung des Herrn Jesus abgeleitet, von Anfang an von Adam über Sem, über Abraham, über Juda und über David. Dann haben wir natürlich die Verheißung an David aus 1. Chronik 17. Wir haben das bereits erwähnt. Dort wird das ewige Königtum für einen Nachkommen Davids verheißen. Und in Stellen wie Lukas 1, Vers 32 gegenüber Maria oder auch in Hebräer 1, Vers 5 wird diese Stelle eben auf den Herrn Jesus angewendet. Wenn er König sein wird, dann wird auch der Tempeldienst in seiner Vollendung erfüllt werden. Das, was David vorbereitete, wird dann vollkommen umgesetzt werden. Dann lese ich uns 1. Chronik 18, Vers 14 über Davids Königtum. Da steht, und David regierte über ganz Israel und er verschaffte seinem ganzen Volk Recht und Gerechtigkeit. Also David regierte über das ganze Volk und er verschaffte seinem Volk Recht und Gerechtigkeit. Und das wird einst auch der Herr Jesus tun und nicht nur teilweise, sondern in einer vollkommenen Art und Weise. Diese Kapitel 18 bis 20 beschreiben auch, wie David alle Feinde Israels besiegte und sie unterwarf. Und über den Herrn Jesus heißt es dasselbe, er wird alle seine Feinde zum Schemel seiner Füße erhalten zuletzt. Einst werden alle Feinde Israel dienstbar werden. Das war bereits damals andeutungsweise so in Kapitel 19, Vers 19, sehen wir eine Vorerfüllung dieser Tatsache. Dann sehen wir in Kapitel 21 der Geschichte mit der Volkszählung, dort sehen wir den Engel des Herrn und damit den Herrn Jesus in seiner alttestamentlichen Form. Er trat auf als Gerichtsengel nach der Volkszählung Davids, also eine eher erschreckende Sicht des Herrn Jesus, aber auch ein Wort der Gnade. Ich möchte uns das lesen, damit wir beide Seiten auch sehen. 1. Chronik 21, Vers 16 bis 18. Und David erhob seine Augen und sah den Engel des Herrn zwischen Himmel und Erde stehen und in seiner Hand ein bloßes Schwert über Jerusalem ausgestreckt. Da fielen David und die Ältesten in Sacktuch gehüllt auf ihr Angesicht. Und David sprach zu Gott: Habe nicht ich gesagt, dass man das Volk zählen soll? Ich bin es, der gesündigt und sehr böse gehandelt hat. Was haben aber diese Schafe getan? Herr, mein Gott, lass doch deine Hand gegen mich und das Haus meines Vaters gerichtet sein und nicht gegen dein Volk zur Plage. Und der Engel des Herrn befahl Gad, David zu sagen, dass er hinaufgehen solle, um dem Herrn einen Altar aufzurichten auf der Tenne Ornans des Jebusiters. Also zuerst eine furchtbare Erscheinung, aber dann auch ein Wort der Gnade. Er befahl den Ort des Opfers, damit der Plage gewehrt werden konnte. Auch das tat der Engel des Herrn. Dann möchte ich noch auf den Tempeldienst hinweisen. Auch da sehen wir sehr vieles, was auf den Herrn Jesus hinweist. Der Dienst der Leviten, er gleicht unserem Dienst, den wir tun. Oder auch eben die Zahl 24, die in Offenbarung 4 aufgenommen wird, mit den Ältesten vor dem Thron Gottes. Wir sehen, wie David alles vorbereitete, was zur Erbauung des Hauses Gottes notwendig war. Und das steht für den Herrn Jesus, für den gekreuzigten Herrn Jesus, der alles für seine Gemeinde gab und vorbereitet hat. Und Salomo baute das Haus auf. Das steht für den verherrlichten Herrn Jesus, der die Gemeinde baut bis heute. David verteilte auch die Aufgaben am Haus Gottes. Und so ist es auch der Herr Jesus, der als Haupt der Gemeinde die Aufgaben im Haus Gottes verteilt. Ja, so gäbe es noch vieles, was man sagen könnte, auch eben im Hinblick auf den Herrn Jesus aus diesem Buch. Ich möchte aber hier mit ein paar persönlichen Worten auch noch abschließen. Auch was wir mitnehmen können aus diesem Buch. Wir sehen in den Geschlechtsregistern, dass unser Gott ein persönlicher Gott ist. Er kennt sein Volk, er kennt jeden Namen. Jeder Name ist bei ihm aufgeschrieben. Kein einziger geht vergessen. Und das ist eine wunderbare Ermutigung. Es gab auch ein Heldenverzeichnis, in dem alle aufgelistet sind, die David in seiner Verwerfung treu waren, die ihr ganzes Leben hingaben für ihn. Auch der Herr Jesus vergisst keinen, der ihm treu und hingegeben ist in allen Schwierigkeiten des Lebens. Es gab in diesem Verzeichnis einen Mann, er hieß Amasai, und er sagte vom Geist geleitet etwas sehr Interessantes. Er sagte: Dein sind wir, David, und mit dir halten wir es, du Sohn Isais. Ja, ist das auch unser Bekenntnis, das Bekenntnis Amasais. Dann möchten wir auch von David lernen, er befragte immer wieder den Herrn. Bevor er in den Kampf zog, befragte er ihn. Es ist eine demütige und eine gute Haltung, immer erst zu handeln, wenn der Herr um Führung gefragt worden ist, und auch zu warten, bis er geantwortet hat. Das behält uns abhängig von Gott, anstatt abhängig von unserem Verstand zu sein. Dann möchte ich an diese Forderung erinnern, die wir in den Chroniken immer wieder finden: Suche den Herrn. Das ist eine wichtige Forderung von 1. Chronik. Ich lese uns ein Beispiel in Kapitel 22, Vers 19. Da sagte David den Obersten Israels: So richtet nun euer Herz und eure Seele darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen, und macht euch auf und baut das Heiligtum Gottes des Herrn, und so weiter. Ich habe mich gefragt, ob das auch unser Sehnen und Streben ist. Es geht darum, Gott zu suchen, wie es sich gebührt, nach seinem Wort. Da wollen wir uns warnen lassen von der Begebenheit mit Ussa. Es geht nicht um eine spontane Begeisterung. Es geht um ein Suchen nach dem Wort des Herrn. Und die Folge davon ist, dass Haus Gottes gebaut wird. Das Suchen des Herrn steht am Anfang. Wir wollen weiterlernen von David. Er sehnte sich nach Gemeinschaft mit Gott, nach seiner Anwesenheit in Israel. Das ist die beste Grundlage für den Bau des Hauses Gottes. David ist uns auch ein Vorbild darin, dass er alles gab, um dem Herrn ein Haus zu bauen. Und deshalb werden im Rückblick vor allem seine Verdienste und nicht sein Versagen betont. Es war zuerst sein Herzenswunsch, ein Haus zu bauen. Dann erhielt er vom Herrn Pläne und vom Geist Gottes die Leitung. Und so entsprach der ganze Bau von Anfang an dem Wort und dem Geist Gottes. Und dann gab David wiederum seine Kraft, seine Zeit, seine Mittel für das Haus Gottes. Ja, wollen auch wir in diesem Sinne unser Bestes für das Haus Gottes einsetzen? Wollen auch wir Haus Gottes nach seinen Plänen bauen? Durch ein solches Bauen wird der Herr verherrlicht. Mögen wir das noch mehr erkennen. In 1. Chronik 29, Vers 5 steht auch das Wort: Wer ist nun willig, heute seine Hand für den Herrn zu füllen? Auch das möchte ich uns fragen: Sind wir willig, unsere Hände für den Herrn zu füllen? Mit dem, was er uns gegeben hat, nicht mit unseren eigenen Werken. Er bereitet die Werke vor, füllen wir unsere Hände damit und geben sie ihm. Wir sehen auch, dass keiner alleine diente. Es gab Dienstpläne, es wurde abgewechselt in allen wichtigen Aufgaben. Es gab unterschiedliche Aufgaben. Und es ist gut, wenn Haus Gottes auf diese Weise gebaut wird, in Ergänzung miteinander, auch heute noch. Ja, und so möchte ich abschließen. Wir haben mit 1. Chronik 29 begonnen, mit dem Gebet Davids. Ich möchte aus diesem Gebet noch weitere Verse mit uns lesen. 1. Chronik 29, die Verse 15 bis 17. Vorher sagte David, dass sie aus Gottes Hand eigentlich Gott wiedergegeben haben. Und dann Vers 15, denn wir sind Gäste und Fremdlinge vor dir, wie alle unsere Väter. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und bleibt nicht bestehen. Herr, unser Gott, dieser ganze Reichtum, den wir bereitgestellt haben, um dir ein Haus zu bauen für deinen heiligen Namen, kommt von deiner Hand und alles gehört dir. Ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst, und an Aufrichtigkeit hast du wohlgefallen. Darum habe ich dies alles in Aufrichtigkeit meines Herzens freiwillig gegeben. Und ich habe jetzt mit Freuden gesehen, wie dein Volk, das sich hier befindet, dir bereitwillig gegeben hat. Ja, alles gehört unserem Herrn. Mögen unsere Herzen dieser Prüfung standhalten. Mögen wir aufrichtige, willige und freudige Geber sein. Ja, ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, danke vielmals für das Vorbild, das wir haben dürfen, gerade in diesem Buch 1. Chronik. Ja, für das Vorbild von David, wie er sich eingesetzt hat für den Bau von deinem Haus, wo uns auch anspornt, auch unsere Kraft, ja, unsere Herzensanliegen auf den Bau von deinem Haus auszurichten. Danke dürfen wir lernen, auch gerade von David, von seinem Anliegen. Danke aber auch für deine Gnade, die wir so wunderbar sehen dürfen in diesem Buch 1. Chronik. Ja, dass du über die Sünde von David, den Deckmantel vom Schwiegen leist, gerade in diesem Buch. Und wir dürfen sehen, wie er für dich gewirkt hat. Ja, es ist ein Geschenk, dass der David hat können Buße tun immer wieder und dass er hat dürfen erfahren, wie du Sünde vergisst. Ja, und so sind wir auch dankbar, dass du uns auch vergeben hast und dass wir dürfen mitbauen an deinem Haus. Und ich möchte dich bitten, dass wir einfach dürfen wachsen in dieser Bereitschaft, auch in der Freude, das zu tun, dass wir auch in der Beziehung zu dir dürfen wachsen, dass wir so eine Herzensbeziehung zu dir dürfen haben, wie sie ein David gehabt hat. Ja, hilf uns, stärk du uns, geh du mit jedem mit, auch im Rest dieser Woche. Ja, hilf du in allen Herausforderungen, wo wir drinstehen. Möchtest auch über Miteinander einfach deine Hand haben. Ja, so wollen wir jedes von deiner Gemeinde auch dir anbefehlen, deinem Schutz, auch die heute nicht da sein können. ja, möchtest auch sie stärken am heutigen Tag, auch unsere Kinder und Teenager, einfach jedes von der Gemeinde, bitten um deinen Segen. Amen.